rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Myanmar, das frühere Burma, erlebt seit Wochen den Albtraum des Comebacks der Militärdiktatur früherer Zeiten. Am 1. Februar putschten die Streitkräfte gegen die zivile Regierung. Die Regierungspartei der populären Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi hat im vergangenen Herbst einen triumphalen Wahlsieg errungen. Jetzt wird das Land von einem General geführt, dem Putschisten Min Aung Hlaing. Der Diktator lässt auf die vielen tausend Demonstranten schießen, die eine Rückkehr zu demokratischen Freiheiten und die Freilassung von Aung San Suu Kyi verlangen. Sie hören in dieser Sendung einen führenden Experten für Myanmar und eine junge Burmesin, die berichtet, was sie in Yangon, ihrer Heimatstadt, erlebt hat. Ich bin jetzt in Stockholm mit dem Leiter der Myanmar-Mission des schwedischen Instituts für Demokratie und Wahlunterstützung, Markus Brandt, verbunden. Guten Tag, Herr Brandt.
Guten Tag.
Das Institut for Democracy and Electoral Assistance in Yangon, der größten Stadt Myanmars, hat den Demokratisierungsprozess unterstützt, der durch die Militärs zerstört wurde. Herr Brandt, wie lang waren Sie selbst noch in Yangon?
Ich war selbst bis Ende Februar in Yangon und habe diesen Auftrag übernommen im September letzten Jahres. Also die letzten 5 Monate während der Wahlen und während des Coups selber war ich in Myanmar und auch in Naypyidaw selbst.
Hat sich die Bedrohung dieses Demokratisierungsprozesses in diesen Monaten, in denen Sie dort waren, eigentlich bereits abgezeichnet?
Naja, jetzt im Nachhinein interpretiert man natürlich viele Aussagen und Geschehnisse anders. Und es gab natürlich immer, und zwar nicht nur die letzten paar Monate, sondern wirklich die letzten 10 Jahre, im Hintergrund diese Bedrohung, dass das Militär irgendwann einmal wieder die Macht übernehmen wollen würde. Und auch die Verfassung, die ja 2008 vom Militär selbst ausgearbeitet und verabschiedet wurde, hat ja immer vorgesehen, dass es in eine sozusagen Notstandsregeln gibt in dass in so einer Situation das Militär sozusagen die Macht übernehmen könnte. Und deshalb ist man eigentlich immer davon ausgegangen, dass es im Hinterkopf der Militärchefs immer als Option vorhanden war. Und ich glaube, dass auch viele der Entscheidungen von Aung San Suu Kyi, der Anführerin der Demokratiebewegung NLD, dahingehend auszulegen sind, dass diese Bedrohung immer für realistisch eingeschätzt wurde. Aber wie wahrscheinlich das war natürlich schwer abzuschätzen. Die Wahl selber war ja...
Das war die Wahl im Herbst, im letzten
genau,
Herbst.
Genau, im November, am 8. November 2020 haben die Wahlen stattgefunden für das Bundesparlament und für die 14 Regionalparlamente. Und die haben eben sehr stark eine weitere Unterstützung für die NLD, für Aung San Suu Kyi, zum Ergebnis gehabt.
War ein Triumph für Aung San Suu Kyi eigentlich.
Genau. Und es war insofern recht überraschend, weil natürlich schon gewisse Kritik auch bestanden hat an der Regierungsführung der NLD über die letzten Jahre. Es gab Korruptionsskandale und so weiter. Aber ich glaube, die Grunderklärung für den hohen Wahlsieg der NLD war, dass eben gerade die Aung San Suu Kyi und ihre NLD für eine Garantie gestanden sind, dass das Militär, dass der Einfluss des Militärs zurückgedrängt werden kann. Und das ist aber genau der Grund gewesen dann, der das Militär dazu gebracht hat, diese Vorherrschaft, diese politische Vorherrschaft der NLD gewaltsam zu beenden.
Was seit dem Putsch am 1. Februar passiert, ist ja unglaublich. Trotz blutiger Repression, vieler Tote gehen Proteste und Demonstrationen weiter. Wie überwinden die Menschen eigentlich die Angst, auf die Straße zu gehen, wenn sie wissen, wahrscheinlich wird das Militär schießen?
Ja, ich glaube, was da in den letzten 10 Wochen stattgefunden hat in Myanmar, ist für die meisten Leute im Land selbst auch eine große Überraschung gewesen. Am Tag des Staatsstreiks selber war das ganze Land im Schock. Man hat doch eher ist nicht damit gerechnet, dass es dann tatsächlich passieren würde. Und die ersten paar Tage war das ganze Land wie gelähmt. Dann nach ein paar Tagen haben dann zum Beispiel in Yangon einfache Leute angefangen, am Abend auf Töpfe zu klopfen, auf ihren Balkonen und sich ihr Missfallen dadurch Ausdruck zu geben. Und das hat dann überraschenderweise viele überzeugt, dass eben auch viele andere so denken wie sie selber. Und es hat dadurch sozusagen einen Ruck gegeben durch die Gesellschaft, dass viele plötzlich bemerkt haben, und natürlich haben die sozialen Medien, Facebook auch eine große Rolle dabei gespielt, dass man gemerkt hat, man ist im Widerstand gegen diesen Putsch nicht allein. Und die Gesellschaft hat sich dann wirklich relativ rasch in einer fast führungslosen Weise selbst organisiert und selbst sehr stark gegen diese Machtübernahme organisiert. Und das ist auch das, was dieser Bewegung nach wie vor so viel Kraft gibt, weil sie eben sehr von den Wurzeln kommt der Gesellschaft. Das ist nicht notwendigerweise politisch angeführt, obwohl natürlich die NLD als Partei auch stark gegen den Putsch auftritt. Aber da geht es wirklich um viel mehr als nur um die Wiedereinsetzung der NLD-Regierung, sondern es geht mittlerweile um eine Emanzipation der Gesellschaft, die sich in einer Art Revolution gegen die Vorherrschaft, Vormachtstellung des Militärs hier ganz klar positioniert. Und deshalb ist es auch sehr deutlich allen Experten, die das eng nah beobachten, sind sich da einig, dass es nicht dazu kommen wird, dass das relativ rasch in einen sozusagen neuen Normalzustand übergeht, so wie das zum Beispiel in Thailand vor 7 Jahren der Fall war, wo es ja auch eine militärische Machtübernahme gab, die dann aber relativ rasch akzeptiert worden ist, sowohl im Land als auch international. Und dieses Szenario wird sich in Myanmar sicher nicht abspielen, weil der Widerstand in weiten Teilen der Bevölkerung ist absolut massiv, viel größer als das Militär selber gerechnet hat. Und auch international ist natürlich die Ablehnung um einiges stärker.
Es gibt ja in Myanmar zahlreiche nationale Minderheiten, teilweise auch mit bewaffneten Organisationen. Und diese Widerstandsorganisationen haben angekündigt, sie werden sich dem Militär nicht unterwerfen und haben angekündigt, sie werden den Widerstand zu einem bewaffneten Widerstand machen. Besteht die Gefahr, dass es zu einem echten Bürgerkrieg kommt in Myanmar?
Ja, also diese Frage wird ja dieser Tage sehr viel diskutiert und viele weisen zu Recht darauf hin, dass das Land ja eigentlich seit der Unabhängigkeit, seit den späten 40er Jahren, noch nie in einem Friedenszustand war. Und dass sozusagen bürgerkriegsähnliche Zustände vor allem in den Randregionen, in den Gebirgsregionen, in denen die ethnischen Minderheiten leben, sozusagen der Normalzustand seit Jahrzehnten ist. Und insofern ist das, was neu ist, ist, dass diese Gewalt, die vom Militär ausgeht, jetzt nicht nur mehr die ethnischen Minderheiten betrifft, sondern die großen Städte in Zentralmyanmar, Yangon, Mandalay und so weiter. Und das ist insofern eine neue Erfahrung für die Mehrheitsgruppe, die burmesische Mehrheit, die ungefähr 2/3 der Bevölkerung ausmacht, und die bis jetzt nicht in dieser Weise mit dem Militär konfrontiert waren.
Weiß man eigentlich genau, was die Situation von Aung San Suu Kyi ist? Sie ist ja unglaublich populär in der Bevölkerung, gilt fast als eine Heilige für viele Menschen. Wo ist sie jetzt?
Sie ist, steht unter Hausarrest in Naypyidaw.
Naypyidaw, das ist die Hauptstadt von
Myanmar. Ja, in der wo sie sozusagen war, der Regierungssitz ist und wo sie sich die letzten Jahre befunden hat. Sie hat ja als Staatsrätin sozusagen de facto die Regierung geführt. Die gesamte politische Elite des Landes war ja am 1. Februar in Naypyidaw versammelt, um dort das Parlament zu eröffnen. Und dort hat man eben sie und auch das Staatsoberhaupt selbst, den Präsidenten U Win Myint, festgesetzt und dann lange incommunicado gehalten. Und auch bis jetzt gab es nur sehr wenige Kontakte über ihre Anwälte, weil ja mehrere Gerichtsverfahren laufen gegen den Präsidenten und die Aung San Suu Kyi, denen alles Mögliche vorgeworfen wird, um sie einfach langfristig politisch zu neutralisieren. Das ist der Plan. Es gibt allerdings mehrere hochrangige Politiker, von denen man nicht genau weiß und von denen man nichts mehr gehört hat. Und es gibt auch immer wieder Berichte von Folter und auch Ermordungen von hohen Politikern und auch Staatsbediensteten, wie zum Beispiel einem Leiter einer regionalen Wahlkommission vor ein paar Tagen.
Aung San Suu Kyi ist wahnsinnig populär im Land, vor allem bei den Burmesen, aber nicht nur. Was ist der Kern ihrer Popularität?
Sie hat natürlich damals in den späten 80er Jahren eine sehr wichtige historische Rolle gespielt. Sie ist natürlich eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit und hat durch ihren Status als die Tochter des als Staatsgründer anerkannten Aung San aus der Unabhängigkeitszeit einen ganz besonderen, hochrangigen Status in der Gesellschaft. Aber sie hat, glaube ich, sich auch sehr verändert in den letzten Jahren und hat sehr, vor allem im letzten Jahr, sehr aktiv geführt in der Pandemiebekämpfung und in den Bemühungen, Covid-19 relativ gering zu halten im Land und hat dadurch eine besondere Hochachtung eigentlich sich erarbeitet in weiten Teilen der Gesellschaft. Es gibt natürlich auch viele, die ihr kritisch gegenüberstehen, auch innerhalb der NLD-Partei, aber sie ist fraglos die populärste und angesehenste Politikerin im Land. Ob jetzt nach diesen letzten 10 Wochen, nach diesem Coup und nach dieser Krise, ob sie auch in der Zukunft so eine Rolle spielen wird, das ist eine ganz andere Frage. Sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste und diese letzten 10 Wochen haben ja sicherlich auch einiges an Kraft gekostet. Aber sie ist nach wie vor eine starke Integrationsfigur. Was aber jetzt wirklich interessant ist, ist, dass durch ihre Abwesenheit in den letzten 10 Wochen hat das vielen anderen politisch aktiven Politikern und zivilgesellschaftlichen Vertretern die Möglichkeit gegeben, hier sozusagen ein Vakuum zu füllen und sich zu bemühen, hier Lösungen zu finden und Kompromisse einzugehen, die lange Jahre eigentlich sehr schwierig waren und unmöglich waren. Und gerade heute wurde ja angekündigt, dass eine nationale Einheitsregierung von den gewählten Vertretern des Parlaments eingerichtet wurde. Und das ist eben eine nationale Einheitsregierung, weil es eben auch Vertreter der ethnischen Minderheiten beinhaltet und Leute, die den ethnischen bewaffneten Gruppen nahestehen. Also der Konsens, der hier möglich war, der lange Jahre diskutiert wurde, aber nie wirklich erreichbar war, der hat sich eben jetzt durch diesen Schock dieser Militärgewalt und dieser militärischen Machtübernahme herauskristallisiert und hat insofern das Land politisch und gesellschaftlich völlig in eine neue Lage versetzt. Und deshalb wird es auch kein Zurück mehr geben. Es gibt keinen Weg zurück zum Zustand vom Januar dieses Jahres. Und man kann sicher davon ausgehen, dass ein neues Kapitel in der Geschichte des Landes begonnen hat.
Nationale Einheitsregierung, das heißt, das ist eine gemeinsame Plattform der Opposition. Von wo aus kann eine solche Oppositionsgruppe agieren? In Myanmar selbst ja wohl kaum.
Im November, wie gesagt, sind die Abgeordneten für das neue Parlament, für die beiden Kammern des Bundesparlaments gewählt worden. Und die waren am 1. Februar bereit, die neue Parlamentssitzung zu eröffnen und ihre Ämter zu übernehmen. Dazu ist es nicht gekommen, weil das Militär sie physisch daran gehindert hat. Es haben aber dann im Laufe der nächsten Tage die gewählten Parlamentarier die Initiative ergriffen, einen Ausschuss zu gründen, ein Committee Representing the Pidang Suluto, also einen Ausschuss zur Vertretung des Unionsparlaments. Und die haben dann sozusagen das Mandat bekommen von ungefähr 80% der gewählten Abgeordneten, das Parlament weiterhin zu vertreten. Und das beinhaltet eben auch die Bildung einer neuen Regierung. Und dadurch, dass der Präsident, also Win Myint und auch Aung San Suu Kyi, nach wie vor nicht in der Lage sind, selber die Regierungsgeschäfte auszuüben, hat man sozusagen eine Interimsminister eingesetzt. Und das hat sich mittlerweile erweitert zu einer umfassenden nationalen Einheitsregierung.
Aber wo sind die? Wo agieren die? Sind die im Untergrund oder im Ausland?
Die sind im Untergrund, zum Teil im Ausland, operieren natürlich unter großer Bedrohung ihrer persönlichen Sicherheit. Die Militärverwaltung hat mittlerweile das mit hohen Strafen belegt und verboten. Jegliche Aktivität, die sich gegen die Militärverwaltung stellt, ist strengstens verboten. Und diese Leute werden natürlich auch verfolgt.
Myanmar ist mehrheitlich ein buddhistisches Land mit unglaublichen Tempeln, Heiligtümern. Auf den Straßen sieht man viele buddhistische Mönche und Nonnen. Wie verhalten sich die Klöster?
Die Myanmar-Rechtsordnung sieht ja auch vor, dass Mönche sich nicht politisch aktiv engagieren können. Und es gibt sozusagen, weil gerade die Mönche eine besonders hervorragende Stellung in der Gesellschaft innehaben, ist die Beziehung zwischen Mönchen und Klöstern und der Politik immer eine sehr empfindliche und die Rolle, die Sangha eben spielt, im Hinblick auf verschiedene.
Sangha bedeutet?
Das ist sozusagen die Führung, die geistliche Führung der Buddhisten im Land. Und auch in vergangenen Jahren gab es ja auch immer wieder Proteste, die von von Mönchen ausgegangen sind. Und das ist natürlich für die Militärs besonders empfindlich, wenn hier Widerstand von den Mönchen kommt.
Aber bis jetzt haben sich die Mönche eher zurückgehalten.
Nicht einheitlich geäußert. Es gibt viele, die die Protestbewegung unterstützt haben. Es gibt ja eine sehr breit angelegte Bewegung zum zivilen Ungehorsam, das Civil Disobedience Movement. Und die haben zum Teil auch wichtige Unterstützung von Mönchen schon bekommen. In der derzeitigen Situation sieht man, dass es zwischen den Religionen und auch zwischen den ethnischen Gruppen starke Tendenzen zu einer Versöhnung und Verbrüderung kommt. Und man sieht zum Beispiel, dass von Rohingya bis zu den Kachin oder Karen zu anderen kleineren ethnischen Gruppen sich mit der großen Mehrheit der buddhistischen Burmesen hier zusammenkommen im Widerstand gegen das Militär.
Die Situation der Rohingya ist ja bekannt international, eine verheerende Situation, die als islamische Minderheit zum großen Teil vertrieben wurde nach Bangladesch. Was bedeutet jetzt die Situation für die Rohingya?
Die Situation ist natürlich nach wie vor schlecht. Im Staat Rakhine selbst gibt es relativ wenig Gewalt im Moment. Es gibt auch wenig Widerstandsbewegung.
Das ist der Bundesstaat, in dem die meisten Rohingya gewohnt haben, bevor sie vertrieben worden sind.
Ja, und es gibt aber immer noch sehr viele vor Ort im Staat Rakhine selbst. Und es gab ja in Rakhine auch bis vor ein paar Monaten Kämpfe zwischen einer Rakhine-Unabhängigkeitsbewegung und dem Militär. Also eine sehr verfahrene, komplizierte und von Gewalt gekennzeichnete Situation. Aber in den letzten Wochen gab es eben sehr interessante Signale von diesem Parlamentskomitee, von dem ich gesprochen habe, und deren internationalen Vertreter, Dr. Sasa, der Sondergesandter für die Vereinten Nationen international sehr stark das Wort führt und der sich sehr stark geäußert hat, dahingehend, dass man die Rohingya in Zukunft sehr wohl in der Gesellschaft von Myanmar als volle Mitglieder wieder aufnehmen sollte, dass man bereut, was ihnen in den letzten Jahren passiert ist. Und dass man hier auch die Bemühungen des internationalen Strafrechts unterstützt, hier das Militär verantwortlich zu machen für die Gräueltaten, die den Rohingya angetan wurden.
Aber an eine Rückkehr der Flüchtlinge ist in der jetzigen Situation wahrscheinlich nicht zu denken.
Zumindest nicht unmittelbar, aber es gibt natürlich Kontakte in die Richtung und auch die Vereinten Nationen sind hier eingeschaltet und die Regierung in Bangladesch. Langfristig will man natürlich darauf hinarbeiten, aber die wirtschaftliche Situation in Myanmar und in Rakhine-Staat selber lässt es im Moment auch nicht zu.
Was ist zurzeit für eine Tätigkeit durch eine Organisation wie Institute for Democracy and Electoral Assistance in Myanmar noch möglich?
Für uns ist es natürlich sehr schwierig. Wir International IDEA war die letzten 10 Jahre aktiv im Bereich Wahlreformen, im Bereich Verfassungsreform, aber auch in der Unterstützung der Arbeit des Parlaments. Und uns sind natürlich unsere Gegenüber abhanden gekommen. Unsere Aktivitäten sind natürlich sehr beschränkt im Moment. Wir versuchen durch Forschung und Studien die Situation im Land besser zu verstehen und vor allem darauf hinzuarbeiten, dass es dann in der Zukunft für einen Neustart der Demokratie gute Voraussetzungen gibt und eine gute Grundlage gibt.
Aber dazu muss zuerst die Militärdiktatur beseitigt werden, das Militär besiegt werden. Und das ist wird ein harter Kampf und das wird eine sehr, sehr schwierige Situation über Monate sein wahrscheinlich.
Absolut. Und deshalb warnen auch sehr viele vor Syrien-ähnlichen Zuständen. Gerade die Vereinten Nationen haben vor ein paar Tagen darauf hingewiesen, dass wenn diese militärische Machtübernahme nicht schnellstens rückgängig gemacht wird, dass das Land sozusagen in einer Failed State Szenario in einer großen Katastrophe versinken wird, weil der Widerstand gegen dieses neue Militärregime eben so massiv und so stark ist und sich auch immer mehr ein bewaffneter Widerstand organisiert, vor allem von den ethnischen bewaffneten Gruppen ausgehend, dass man nicht erwarten kann, dass sich das beruhigt in den nächsten Monaten.
Vielen Dank, Herr Brandt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Markus Brandt vom Schwedischen Institut für Demokratie und Wahlunterstützung hat uns geholfen, mit einer jungen Frau aus Myanmar in Kontakt zu treten, die sich bis Mitte April in der Großstadt Yangon aufgehalten hat. Aus Sicherheitsgründen musste sie ins Ausland. Wir geben ihr das Pseudonym Nu. Nu hat mit internationalen Organisationen zusammengearbeitet. In unserem Gespräch, das wir in Englisch geführt haben, berichtet sie von der großen Unsicherheit in den Straßen von Yangon. Und sie sagt, während der Ausgangssperre in der Nacht werden Brände gelegt. Man glaubt von den Militärs, um die Bevölkerung zu terrorisieren.
Around my area, there's a lot of USC, a lot of soldiers wandering around and then checking people randomly. And if they are the protests, there will be the shooting, and also they are arresting people on the road. So there are some fire in the middle of the night or during the daytime here and there.
What's burning? What kind of fires are that?
Yeah, like burning the buildings, like factories, and sometimes near my house.
What's the suspicion? How do these fires come about?
The fire comes at night. So what we suspect it, we have curfew, so we cannot go out beyond 8. And the fire normally happens around 3 in the morning or 12 midnight. So we suspect the military, they do it because nobody can do it since everyone can go out beyond 8. So that's what we guess.
So why would the military put fire on buildings?
They want to scare off the people.
In your area, in Yangon, it's a big city, a very lively city. If you go out, do shopping, your normal life, would there be a risk to be arrested? What would happen?
Of course, it is a risk. There's a lot of risks because they are randomly checking the phones and they want to see our activities on social media and what we write. And depending on those things, they will start asking for money and they will charge us, or sometimes they will arrest us or they will beat us. So that's so many people are experiencing these days.
There are many protests. How come people are not afraid to be shot by the police or by the military?
Well, I think this is because of the belief that this revolution will win. You will see, you know, these days there are more creative ways rather than marching on the roads and streets. There are just a few people in the streets coming out and then protest sometimes, and then they ran away.
The general who led the coup, what do people think of him?
His name is Min Aung Hlaing. So he said he is just a leader of military council. But of course, yes, he is a coup leader. They hate him, and then they think of him as the one who is inhumane and very, they don't think of him as a human.
Aung San Suu Kyi has been the person who was leading the democracy movement, leading the country to democracy. What do people think of her now?
People in Myanmar, they really hope that she will be released soon, and then they are praying for it. How they think of her, I mean, just stay as our leader and then stay as the elected leader of the civilian government, they want to release her soon.
I wonder, how do people get information about protests, where a protest might take place, when it might take place, because there is censorship and the media are controlled by the military, aren't they?
Yes, yes, of course. So we normally use social media, Facebook, before things are not this difficult, and then we still have the internet. So we used to use Facebook and then share the news within the groups. Military starts to be so suspicious, and then they start to look for the phones and checks, and then they start to do arrest warrants and also arresting people because of doing political activities on social media, and they start checking. So then people move to, like, we now are using Signal platform to share the news. Yeah, Signal.
Signal. It's a safer social media platform.
Yes, we use it. And sometimes there are the places where the internet is totally cut off, because currently in Myanmar, only the fiber internet is available, but all the other internets are cut off. So some places in some regions, they don't really have internet, so they use regular messages and then share the news and then invite to the protest through regular messages.
In the streets of Yangon these days, in the streets of Mandalay and other cities in Myanmar, are there still everyday protests going on? How do they look like?
There's like during daytime, sometimes people are marching in the streets, but these days, sometimes in the streets, only a few people are marching. But maybe, in some places, there are a big group of people, and then soldiers are also watching them, and it is not easy for them, but they are still doing it with their belief. And also at night, there are the night protests, and also we have the activity of banging the pot at night, sign up protesting them. I think it will be long to restore our democracy and to get back to normal and to make progress in development within the country. I don't think it will happen quickly. It is very sad.
Das Gespräch mit der burmesischen jungen Frau, die wir Nun nennen, haben wir geführt, nachdem sie zur eigenen Sicherheit ins Ausland gegangen ist. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter gibt es regelmäßig internationale Berichte und Reportagen. Ein Abonnement des Falter kann man im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.